herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Diekbreder.
Danke.
Ich freue mich sehr. Ja, bevor wir loslegen, möchte ich Sie gerne einmal den Hörerinnen und Hörern vorstellen, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Eine kleine Anmoderation. Herr Professor Dr. Frank Diekbreder ist Erziehungswissenschaftler und Vorstand und Vorstandssprecher beim Diakonieverbund Schweicheln sowie Honorarprofessor für Sozialmanagement an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Sozialmanagement und Organisationsforschung, Sozialdiakonie, Sozialraumentwicklung und Inklusion und Teilhabe. Darüber hinaus veröffentlichte er zu seinen Schwerpunktthemen auch mehrere Bücher und Fachartikel. Herr Diekbreder versteht soziale Arbeit als Verknüpfung aus Geschichte, Theorie, Methode und Praxis, um die Gegenwart gestalten zu können. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für das Interview mit mir. Ich hoffe, ich habe alles richtig benannt und nichts vergessen.
In geradezu vollständigen Sätzen, ja.
Perfekt, sehr schön. Ich freue mich. Ja, und genau darum soll es heute auch gehen. Also wir sprechen über Haltung, Werte, Macht im Sozialmanagement und vor allem schauen wir uns auch mal das Spannungsfeld an zwischen der sozialen Arbeit und dem wirtschaftlichen Handeln. Bevor wir einsteigen, vielleicht erstmal grundsätzlich, was verstehen denn Sie unter dem Begriff Sozialmanagement?
Ja, jetzt kommt was Komisches als Einleitung.
Ja.
Also eine Sache fehlte, ich bin tatsächlich auch Sozial- und Gesundheitsmanager, da habe ich noch einen Master. Also irgendwie muss ich ja rechtfertigen, warum ich da was mitmache.
Ja. Ja.
Und ich mag diesen Begriff Sozialmanagement überhaupt nicht.
Mhm.
Und das hat etwas zu tun damit, dass also über all dem, worüber ich so forsche, ist Sprache für mich ganz entscheidend. Und wir haben jetzt gerade, liegt jetzt gerade beim Verlag, ein Freund von mir und ich, wir haben ein Buch geschrieben zu dem Thema, das heißt das Management des Sozialen.
Mhm.
Und eine Grundfrage darin ist, so etwas wie sozial ist im Grunde normal. Es gibt gar nicht die Möglichkeit, nicht sozial zu handeln. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie denn man überhaupt auf die Idee kommt, das Soziale managen zu wollen. Und deswegen bedeutet dieser Begriff für mich, oder ergibt erst einen Sinn, wenn ich sage, es gibt das Management des Sozialen, also letztlich das Management des Zusammenseins von Menschen. Und das ist manchmal begründet, warum man das tun muss. Ja, so. Und das ist die Kernaussage in dem Ganzen. Und ansonsten wird mit dem Begriff natürlich was anderes verbunden, nämlich schlicht und ergreifend Organisationslogiken im Bereich der sozialen Dienstleister. Und das muss halt gemanagt werden. Ja, so. Also man hat eine Organisation, man hat letztlich eine Firma. Und für die muss man eben zusehen, dass sie gut läuft und so weiter und so fort. Und dann greift all das, was in jeder anderen Firma natürlich erstmal auch greift, nämlich ich muss zusehen, dass das betriebswirtschaftlich stimmt, dass ich vor allen Dingen Mitarbeitende habe, die das tun, dass diese Mitarbeitenden gerne arbeiten, wo sie arbeiten und so weiter und so fort. Also letztlich ist es eine Managementform, die bezogen ist auf diesen Bereich.
Die ja nicht immer da war, ne? Also die hat sich ja auch über die Jahre entwickelt. Das fände ich auch nochmal spannend. Können Sie uns dazu was zur Entwicklung sagen?
Ja. Also in gewisser Weise war sie zumindest ab dem Zeitpunkt, als es Organisationen gab. Ja, also wir könnten ja ganz weit menschheitsgeschichtlich zurückgehen. Und da gibt es Nachweise, dass schon der Homo sapiens Neandertalensis, also der Neandertaler, sich um seine Kranken gekümmert hat. Und darüber gibt es Nachweise. Und da könnte man sagen, okay, das gab es immer. Aber dann wurde das natürlich immer organisationaler, besonders im 19. Jahrhundert. Mhm. Und war aber von seiner Finanzierungslogik ganz wesentlich geprägt von Spenden und so weiter. Also die großen Akteurinnen jener Zeit waren Meisterinnen und Meister darin, Geld von Leuten zu bekommen, um es dann einzusetzen. Also auch eine Organisationslogik. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, war es dann so, dass die Art und Weise der Finanzierung solcher Einrichtungen mehr in marktwirtschaftliche Bezüge kam. Ja, also vorher gab es Formen der Finanzierung, man tat die Arbeit, teilte im Wesentlichen hinterher mit, was man denn gemacht hat, und entsprechend zahlten die zuständigen Ämter das, was man getan hat. Und das drehte sich dann um und es ging darum zu sagen, nee, ihr müsst schlicht und ergreifend unter bestimmten marktwirtschaftlichen Bedingungen dafür Sorge tragen, dass ihr die Arbeit leistet, die ihr leistet. Also das schlichte Kümmern um eine Person ist jetzt hinterlegt mit bestimmten Geldwerten, je nachdem, was diese Person denn für eine Herausforderung darstellt. Und das war sozusagen der Punkt, an dem es notwendig wurde, dass Menschen auch eingesetzt wurden, die betriebswirtschaftliche Logiken gut verstanden. Ja, und das sorgte dafür, dass heutzutage Vorstände, bei uns ist das auch so, mein Kollege Herr Wolf ist der kaufmännische Vorstand, und wenn der nicht da wäre, dann hätten wir hier das Problem, dass wir gar nicht arbeiten können. Wenn der nicht bekommen würde, dass Rahmenbedingungen stimmen, dass wir Wirtschaftsprüfungen haben, die, wo dann hinterher bestätigt wird, dass wir das anständig gemacht haben und so weiter und so fort. Und das erforderte dann schlicht und ergreifend in der Geschichte, dass diese spezielle Form von Organisationen in ein Management überführt wurden. In diese Form von Management, wo es also nicht mehr nur um die rein, sagen wir mal, charismatische Führung geht.
Verstehe. Und was unterscheidet das Management in sozialen Einrichtungen vom Management in Sporteinrichtungen zum Beispiel?
Ja, es ist komplizierter. Mhm. Das, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht mit zu viel BWL-Formeln um mich schlage. Ich nehme mal den Sport weg und nehme mal Kühlschränke, weil das immer mein
Lieblings ist. Okay, ja? Gerne.
Also angenommen, ich würde Kühlschränke produzieren, dann habe ich einen sehr klaren Auftrag. Ich muss gucken, auch hier wieder, habe ich die Mitarbeitenden, habe ich die Maschinen, die ich brauche, habe ich die Teile, die ich brauche, um das Ding zusammenzuschrauben. Und zugleich muss ich dafür sorgen, dass ich das am Markt platziere und die Dinger dann verkaufe. Und sorge in Summe für etwas, in der Betriebswirtschaft nennt man das eine schlüssige Tauschbeziehung. Also jemand geht in ein Geschäft, legt Geld auf den Tisch oder lässt eine Karte da und bekommt einen Kühlschrank. Schlüssige Tauschbeziehung. In unserem Bereich ist es ein Dreiecksverhältnis. Der Kunde ist im Grunde immer derjenige, der das Geld gibt. Mhm. Also wir in der Jugendhilfe zum Beispiel bekommen von Jugendämtern gemeinhin Geld. Dafür, dass wir tun, was wir tun. Und nicht von den Menschen, um die wir uns kümmern. Somit gibt es auf der einen Seite den Kunden, das ist aber immer nur einer, nämlich das entsprechende Jugendamt. Und dann gibt es eine Menge Adressaten, an denen oder mit denen dann die Leistung erbracht wird. Und dann haben wir eine sogenannte nicht schlüssige Tauschbeziehung. Und wir müssen schlicht und ergreifend letztlich immer alle glücklich machen, um es mal einfach zu sagen.
Ja.
Ja? So, also ich habe nicht einen Kunden, den ich glücklich machen muss, sondern ich habe immer noch jemand Drittes, den ich glücklich machen muss. Und das macht es natürlich in Summe komplizierter. Hinzu kommt noch, dass derjenige, der sozusagen uns erlaubt, dass wir überhaupt tun dürfen, was wir tun, derselbe ist, der uns das Geld dafür gibt. Ja, so, also zum einen, den sollte man nicht verärgern, das ist schon mal ein Hauptziel, ja. Zum anderen, wenn wir das wieder mit den Kühlschränken vergleichen, stellen Sie sich vor, die Behörde, die diese Betriebserlaubnis, du darfst diese Kühlschränke bauen, erteilt, wäre in Zukunft der einzige Kunde. Man würde verhältnismäßig schnell pleite gehen.
Mhm.
Und das heißt, wir müssen in unseren Zusammenhängen immer noch ein paar Faktoren mehr bedenken, als das in anderen Wirtschaftszweigen der Fall ist. Das macht es komplizierter. Ist der Unterschied, also der wesentliche Unterschied ist wirklich der zwischen schlüssiger und nicht schlüssiger Tauschbeziehung.
Welche Herausforderungen ergeben sich dadurch für die Mitarbeiter in solchen sozialen Einrichtungen?
Ja. Ja, also es ergibt sich für die Mitarbeitenden im Wesentlichen die Herausforderung, dass sie das wissen müssen und dass sie das mitdenken müssen. weil dann gibt es immer noch mal andere Stakeholder, wenn man so will, die dann eine Rolle spielen. Also nehmen wir das Beispiel Jugendhilfe, da spielen natürlich die Eltern eine große Rolle, ja, aber auch die sogenannten Vormünder, die also rechtlich sozusagen Vertretung sind, wenn die Eltern das nicht selbst können, die natürlich eine bestimmte Anspruchshaltung haben, was an Arbeit passiert. Dann gibt es die Aufträge schlicht und ergreifend vom Amt. Also man hat ja geplant, wofür kriegt man jetzt das Geld? Erfüllt, ja, nein. Und die Mitarbeitenden, die tatsächlich dann mit den Adressatinnen arbeiten, die sind immer in dieser Situation, dass sie in der konkreten Arbeit natürlich ein klares Bild haben. Ich sehe ja den jungen Menschen, mit dem ich arbeite. Ich will ja, dass dieser Mensch nach vorne kommt. Und dann kommen lauter andere Interessensgruppen und spielen da sozusagen rein. Und es ist eine tägliche Herausforderung, da so ein Gleichgewicht zu finden, um das Hauptziel, der junge Mensch kommt in seinem Leben dahin, wo er hin will, erfüllen zu können. Mhm. Also von daher ist das tatsächlich eine gigantische Aufgabe, die da haben.
Da sind wir schon direkt bei diesem Spannungsfeld zwischen der sozialen Arbeit und dem wirtschaftlichen Handeln. Wenn wir uns mal Fachkräfte anschauen, zum Beispiel in Einrichtungen wie der Jugendhilfe oder auch in anderen Einrichtungen, die vielleicht auch in einer Position sind, zum einen als Fachkraft am Klienten, am Patienten, zum einen als Teamleiter organisatorisch und auch nochmal die Zahlen im Kopf zu haben. Das hört man ja immer wieder, dass das ja für Unzufriedenheit sorgt. Haben Sie da vielleicht einige Tipps, wie man damit besser umgehen kann?
Ja, also ich würde natürlich sofort sagen, ja, liebe Leute, entwickelt mal Leidenschaft für ökonomische Prozesse. Das kann man vielleicht anordnen. Ja, so. Ja. Also man muss natürlich immer sehen, wenn jemand eine Ausbildung macht, sich entscheidet, ich werde Erzieher. Oder ich studiere soziale Arbeit. Da muss man ja die Frage stellen, mit welcher Intention passiert das? Ja? Und die Grundintention ist gemeinhin ja immer die, dass jemand sagt, ich spüre in mir, dass ich das Potenzial habe, andere Menschen zu unterstützen. Das ist ja auch schon eine Gratwanderung, weil man ja immer aufpassen muss, dass es nicht in eine Form von Überheblichkeit abgleitet. Ja, weil was ist das für eine Aussage? Ich kann andere unterstützen, stellt mich sozusagen über Menschen. Mhm. Ja, so. Das ist einigermaßen kompliziert. Aber die Grundintention ist, ich will dazu beitragen, dass Menschen, die einen Unterstützungsbedarf haben, dass denen besser geht. Das ist die Grundintention. Und dann lernt man ganz viel an Methoden, an Theorie und so weiter, wie man das jetzt macht. Und dann kommt man dahin. Und dann stellt man fest, ja, ich habe eine ganze Reihe von Ideen, das könnte man jetzt alles machen und so weiter und so fort. Aber irgendwie fehlt mir die Zeit. Mhm. Ja, so, weil ich muss, und jetzt kommt sozusagen die schwierige Aufgabe, Dinge tun, in denen es mir nicht immer leicht fällt, einen Sinn zu erkennen. Ja, so. Und die Kunst besteht darin, zu erkennen, naja, wenn es mir gelingt, das gut zu organisieren, also mit Zeit entsprechend umzugehen, ja, zu schauen, wie viel Geld steht tatsächlich zur Verfügung, was kann ich damit denn eigentlich anfangen? Wenn ich das zu einer guten Mischung kriege, dann kann ich natürlich auch schlicht und ergreifend das mehr tun, was mir denn das Wichtigste an meiner Arbeit ist. Tatsache ist, es ist untrennbar. Es ist einfach untrennbar, diese Dinge so zu machen. Egal übrigens, ob das Bereiche der sozialen Arbeit sind oder ob es mehr so in den pflegerischen Bereich geht. Es gibt eine Grundregel, was nicht dokumentiert ist, hat nicht stattgefunden. Ja, weil Dokumentation ist natürlich immer das leidigste Thema von allen. Aber da gibt es zum Beispiel so Strategien, dass man ja sagen kann, gerade das Thema Dokumentation ist eins, das mich sehr beschäftigt. Und zwei ehemalige Studierende von mir haben ein Start-up gegründet, weil ihnen dieses Thema auch so durch den Kopf ging, indem sie eine Software entwickelt haben, mit der es darum geht, dass die Adressatinnen selbst dokumentieren. Mhm. Ja, so. Mhm. Und durch solche Herangehensweisen gelingt es, dass die Dokumentation plötzlich Teil der pädagogischen Arbeit wird. Was natürlich einen selbstreflexiven Akt erfordert und so weiter. Ich lerne, meine Stimmungen einzuschätzen und. Und das ist sozusagen die generelle Herausforderung zu erkennen, es muss kein Widerspruch sein. Ja, also es ist kein Entweder-Oder und das ist der wichtige Teil meiner Arbeit und das der unwichtige, sondern es ist ein Sowohl-als-auch.
Okay. Ja,
kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das ist die Kunst.
Spannend wird es ja, wenn wir nochmal zurückschauen zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, mit diesem Dreieck. Heißt, wenn ich auch unterschiedliche Aufträge habe und jetzt auch nochmal zu dem, was Sie jetzt gesagt haben und alles ja, als gleich wichtig anzusehen, das ist ja häufig auch gar nicht so einfach.
Nee. Also in der sozialen Arbeit geht man ja, was völlig unterkomplex dargestellt ist, mindestens von einem doppelten Mandat aus. Ja? Mhm. Also ich habe auf der einen Seite einen erzieherischen Auftrag und auf der anderen Seite einen Kontrollauftrag.
Mhm.
Ja?
Mhm.
So, dass eben auch alles passiert ist, muss eben auch immer überprüft werden. Und das hat in Summe zur Folge, wenn ich das als eine Person mache, ja, dann bringt mich das schon sehr durcheinander.
Mhm.
Und die große Kunst besteht eben tatsächlich darin, auch hier wieder keinen Widerspruch zu erkennen. Ja? Also bei Themen, wenn ich in Vorlesungen zur sozialen Arbeit, Entschuldigung, ein Halbsatz, über Themen wie Controlling spreche,
ja.
Ja, so, dann ist das natürlich ein IGIT-Thema.
Ja.
Ja? So, das passt überhaupt nicht in unser... ja, passt
Finanzierung.
Gar nicht. Ja, genau, es passt nicht in das Weltbild. Ja, was soll das eigentlich, wenn man so etwas macht? Aber dass man natürlich darüber dazu gelangen kann, dass zum Beispiel klar wird, ist dieser methodische Ansatz, den ich wähle, hat er eigentlich eine Wirksamkeit? Das ist ein großes Thema, immer wieder die sogenannte Wirksamkeitsforschung. Ja, so. Dann stelle ich fest, es ist ein unterstützendes Element. Weil ich kann die Richtung wechseln. Ja, wenn ich halt feststelle, okay, ich habe mich hier auf den Weg gemacht, wir haben gemeinsam entschieden, also Adressat und ich, wir wollen gerne nach der und der Methode arbeiten, um zu erreichen, dass zum Beispiel ein Schulbesuch möglich wird. Ja, so, also Schulbesuch möglich im Sinn von, ich schaffe es morgens aufzustehen. Und jetzt kann ich ja sozusagen, dann wende ich die Methode an, erklärt sich dann, es war sinnvoll, die zu wählen und so weiter. Aber dieser Mensch schafft es einfach nicht, morgens aufzustehen. Jetzt kann ich sozusagen die Methode intensivieren und also mehr desselben machen. Ja? Nur bei mehr desselben kommt halt nicht wirklich was raus. Sondern ich kann schauen, die Richtung stimmt nicht. Also überprüfen, gibt es einen anderen Weg. Ja? Und nichts anderes ist ja Controlling. Also ist ja keine Kontrollidee, sondern eine Steuerungsidee. Und wenn man das vermittelt bekommt, dann stellt man eben fest, dass es die Arbeit wirklich verbessert, dass es im Sinn der Adressatin ist, was man da tut. Und dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Aber man muss es einmal verstehen. Ja? Und man muss eben diese Grundhaltung, das eine ist das Gute, das andere ist das Böse, das muss man wegkriegen. Wobei das alles schon, ich komme aus anderen Zeiten, also da hat sich vieles relativiert. Also vielen Menschen ist inzwischen das völlig bewusst, dass das hilfreich ist und dass das ein Instrument ist.
Okay, das finde ich aber spannend, dass Sie sagen, Sie stellen da auch eine Entwicklung fest.
Ja.
Also würden Sie sagen, zu Beginn wurde das Ganze, Sie sagten ja, irgendwann wurde dieser ganze soziale Bereich auch, ich nenne es mal, wirtschaftlicher und von der sozialen Arbeit hin zum sozialen Management. Also da hat sich durchaus was für die Fachkräfte verändert, würden Sie sagen. Und da ist mehr Verständnis?
Ja, mehr Verständnis. Man muss ja vielleicht auch ein paar Schritte betrachten. Als ich anfing in diesem Bereich, war zum Beispiel so etwas wie Dokumentation etwas, das man handschriftlich macht.
Mhm.
Das war völlig klar. Und das heißt, ich war live dabei, als die ersten Computersysteme und so weiter eingeführt wurden. Und das war inklusive für mich, ja, so, also ich werde den Tag nie vergessen, als einer der Professoren sagte, ab jetzt bitte Hausarbeiten nicht mehr handschriftlich, ja. Ja. Ich sage, das war mein Alter, aber das war, ne, so, das war eine interessante Erfahrung. Und diese Dinge haben natürlich unglaublich Einzug erhalten, ja, in diesen ganzen Bereich. Und auch neuere Generationen, die bringen das mit, für die sind diese Dinge normal. Mhm. Ja? Und was sich auch verändert hat, ist, dass in Ausbildung und Studium diese Themen eine Rolle spielen. Mhm. Ja? Und es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich aus dem Studium komme und von vornherein weiß, da gab es zwar ein Fach, das fand ich womöglich nicht ganz so toll, aber ich weiß, es ist Teil des Ganzen. Dann fällt es mir auch leichter, diese Dinge umzusetzen. Und also ich muss gerade ein bisschen aufpassen, weil es nicht nur Generationenwechsel ist. Das klingt dann immer so danach, als seien ältere Semester da sozusagen völlig blockiert und lassen da gar nichts zu. Das ist es auch nicht, sondern da gibt es eine gegenseitige Ergänzung. Mhm. Und ich finde es ja auch... Also wenn man so Leute hat, die knallhart alles ablehnen, die gibt es. Ja, so,
ja,
die
alles ablehnen
und sagen, das mache ich nicht. Und für mich steht der Adressat hier total im Fokus. Dann ist es ja immer cool, dahin zu hören, was meint diese Person eigentlich. Mhm. Mhm. Ja, und dann kommt es natürlich auch zu so Kommunikation dahingehend, naja, aber womöglich ist das, was man mit eben moderneren Medien und eben auch mit modernen Managementinstrumenten, das ist ja auch nochmal eine entscheidende Frage an dieser Stelle. Was man da macht, ist ja womöglich auch im Sinn der Adressatinnen. Und da kommt es zum Austausch und da nehme ich schon wahr, dass es eine große Bereitschaft gibt, sich auf Dinge einzulassen und ja, mitzumachen.
Sehr schön. Was, spannend, was schätzen Sie denn, wie die soziale Arbeit, wenn wir mal ein paar Schritte weitergehen, so ja, in den nächsten 10 Jahren aussehen wird, gerade in Bezug auf die Digitalisierung?
Ja. Okay, also das eine ist die inhaltliche Frage, das andere ist die organisationale Frage, mhm, was sich natürlich dann zum Schluss wieder vermengt. Also, nehmen wir folgende Situation. Jemand arbeitet in einem sogenannten ambulanten Bereich, eine aufsuchende Hilfe. Ja, also ja, ich fahre in Familien, ich fahre zu einzelnen Personen, die eine Wohnung haben und um dort mit denen zum Beispiel Alltagstechniken zu üben. Ja, so. Dann muss ich auch das wieder dokumentieren. Mhm. Und da kenne ich eine Reihe Beispiele, dann fährt man sozusagen nach dem Dienst, nachdem man jetzt 5, 6 Personen aufgesucht hat, ja, fährt man in ein Büro und reiht sich in eine Schlange von KollegInnen ein, um an dem einzig vorhandenen Computer jetzt die Dokumentation vorzunehmen. Mhm. Das sind so Dinge, die mit schöner Regelmäßigkeit passiert sind und es würde mich nicht sehr wundern, wenn sie nach wie vor passieren. Im Zuge von Digitalisierung habe ich mein Endgerät direkt dabei, kann mit den Adressaten gemeinsam dokumentieren. Am Ende drücke ich da noch einmal irgendwo auf den Touchscreen rum und die Dokumentation ist gespeichert. Also solche Veränderungen werden stattfinden. Mit dem großen Vorteil, dass so etwas dann passiert, mit dem großen Nachteil, dass ich gerade in diesem Bereich und die ambulanten Hilfen werden weiter steigen, immer mehr sozusagen nur mit mir arbeite. Mhm, also Teamlogiken, also die ich da am Computer getroffen habe, ja, und ich habe mich jedes Mal geärgert, dass ich da nicht direkt rankomme und so weiter, hatte aber immer Austausch zur Folge. Weißt du, was ich heute erlebt habe und so weiter. Also auch so kollegiale Beratung zwischen Tür und Angel. Mhm. Solche Dinge lösen sich auf durch diese digitalen Logik. Und auf der anderen Seite wird es aber so sein, dass die Art und Weise, wie wir jetzt hier dieses Interview führen, natürlich, ich hatte hatte eigentlich gehofft, ich muss dieses Wort nicht sagen. Natürlich nochmal mit dem Katalysator Corona jetzt gerade, ja. Eine Form von Kommunikation werden wird, in der auch Austausch dann möglich sein wird. Und wir werden sozusagen umgekehrt eher die Frage stellen müssen, wie wird es uns noch möglich sein, dafür zu sorgen, dass möglichst viel auch physische Begegnung stattfindet. Und das ist, da hilft uns gerade die Phase, so einen Lerneffekt zu sehen, was kann man so machen wie das jetzt? Ja. Und an welcher Stelle ist es eigentlich notwendig, dass man sich wirklich mal gegenüber sitzt? Und das wird man herausfinden jetzt, also schlicht und ergreifend durch die Praxis gerade. Und das wird das Ganze sehr verändern. Für die, das ist sozusagen der organisationale Teil, wo massiv etwas passieren wird, neben der Tatsache, dass es gerade eine ganze Reihe von Gesetzesänderungen gegeben hat, die gerade in der Umsetzung sind, besonders im Bereich der Eingliederungshilfe, aber auch in der Pflege natürlich, also Pflegestärkungsgesetz 1 bis 740 oder so. Ja, also ich nenne jetzt irgendwas, aber das sind so, wo letztlich Veränderungen, auch gesellschaftliche Veränderungen, Stichwort so etwas wie ist Teilhabe, Selbstbestimmung und so weiter, sozusagen jetzt geronnen ist in Gesetzestexte, mit noch sehr massiven Auswirkungen auf Organisationen. Und damit werden wir eben umgehen müssen, dass wir Dinge schon alleine, weil es im Gesetz steht, anders machen müssen als bisher. Organisationale Teil. Das betrifft die nächsten 10 Jahre massiv. Also zu gucken, was da passiert. Inhaltlich ist es so, dass wir im sozialen Bereich natürlich immer umgehen müssen mit den Themen, die gesamtgesellschaftliche Themen sind. Und da kann man sich schlicht und ergreifend, das machen wir in unserer Organisation, dass wir uns sehr genau anschauen, was sind eigentlich die Megatrends, die gerade unterwegs sind. Ja? So, also mein Kollege Herr Wolf hat seit langem einen sogenannten GWÖ-Prozess am Start, also Gemeinwohlökonomie. Mhm. Also zu sagen, auch wir haben Lieferketten. Mhm. Auch wir beziehen Strom. Auch wir fahren mit Autos durch die Gegend. Wo ist jetzt eigentlich unser ökologischer Kompass? Mhm. Ja, also diese Frage müssen wir stellen, weil die Frage, also Klimawandel ist ein Megathema und betrifft natürlich uns. Dann natürlich beschäftigen sich die Kolleginnen und Kollegen massiv damit, was bedeutet es eigentlich, auf Umgang mit Klima ausgerichtete, also mit den Herausforderungen ausgerichtete Pädagogik zu gestalten. Ja, worin liegt dann eigentlich der erzieherische Auftrag, wenn man so etwas macht? Ja, das heißt, wir müssen reagieren inhaltlich auf die Welt, die uns umgibt. So, mit natürlich faszinierenden Dingen, da sind wir wieder bei den Fragen Digitalisierung und so weiter, dass wir es ganz häufig mit Personen zu tun haben, die Dinge viel, viel besser können, als wir, die wir behaupten, wir würden sie ihnen beibringen. Ja? Und das wiederum hat aber einen sehr, sehr schönen Positiveffekt, weil natürlich die Frage der Partizipation, das ist ja einer der großen Begriffe, ja, so, sozusagen seine Machtlogik verliert. Also Partizipation ist auch so ein Unfugbegriff, weil er schlicht, ja, weil er eben auch, ist auch ein ökonomischer Begriff und bedeutet ja schlicht und ergreifend Teilhabe im Sinn von, ich bin Teilhaber an einem Geschäft. Ja, so. Und soziale Arbeit ist ganz häufig so ein Job, dass man, wenn man ernst nimmt, dass jeder Mensch an Gesellschaft sowieso teilhat, das ist die Idee von Inklusion. Wenn jetzt ich als Sozialarbeiter hingehe und jemandem sage, mein Job besteht darin, dass du an der Gesellschaft teilhaben kannst, deren Teil du eh schon bist, dann merkt man, so eine Logik kriegt nur ein Sozialarbeiter hin. Ja? Und von daher ist Partizipation immer ein Machtgefälle. Ich entscheide, woran du partizipierst. Mhm. Und wenn es aber so ist, dass mein Gegenüber bestimmte Dinge viel, viel besser kann als ich und ich mehr so eine Unterstützungsleistung dahingehend habe, Dinge einzuordnen, ja, dann wird es tatsächlich ein Miteinander. Und das sind interessante Herausforderungen, auch fachlich, unserer Zeit.
Absolut.
Alles darf uns auch Spaß machen.
Ja, es sind ja unglaublich viele Chancen, die Sie genannt haben, und unglaublich viele Herausforderungen auch, die Sie genannt haben. Und mir stellt sich da die Frage, ob Sie vielleicht nochmal abschließend so eine hilfreiche Haltung haben für alle Fachkräfte im Sozialwesen, die vor diesen vielen Veränderungen stehen, wie sie damit umgehen können. Offen sein, haben Sie schon gesagt. Austausch habe ich rausgehört.
Ich fände es toll, und ich weiß, dass es von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass das so ist, wenn sie getriebener wären. Ja? Mhm. Also die Frage ist ja tatsächlich, was ist mein Motor? Was treibt mich an? Und wenn ich das so reinholen darf, dann würde ich es gerne an einem kleinen Beispiel mal deutlich machen, worum es eigentlich geht, die Dimension mal aufzureißen. Ich habe mit großem Interesse alles von Yuval Noah Harari gelesen, diesem israelischen Historiker, der unter anderem dieses Buch geschrieben hat, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Okay. Und darin schreibt er einen Aspekt, der mich total umtreibt und der in mir einen Motor wachsen lässt. Und ich glaube, das gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, er schreibt, ich glaube auf Seite 115, nageln Sie mich nicht fest, von der sogenannten nutzlosen Klasse. Und sagt eben, wenn wir die Zeit der ersten Industrialisierung nehmen, könnte man ja sprechen von einer ausgenutzten Klasse. Ja? Mhm. Also die ganzen Arbeiter und Kinder und was weiß ich nicht alles, alle haben sie in eine Fabrik geschickt und macht mal. Mit der Konsequenz, dass zwar jemand ausgenutzt, ausgebeutet war, aber immerhin für sich selbst sagen konnte, meine Existenz hat einen Sinn, weil ich an der Produktion von XY beteiligt bin. Auch wenn es zur Folge hat, dass ich eben ausgenutzt werde. Was passiert aber, wenn ich nicht mehr gebraucht werde auf dieser Welt? Wenn ich nutzlos bin, ja, utilitaristisch. Ich erbringe für diese Welt keinen Nutzen mehr, außer dass auch ich atme und CO2 verursache. Mhm. Ein Nutzen mehr. Dann ist sozusagen meine komplette Sinnfrage weg.
Ja.
Ja, der Sinn meines Lebens. Also wenn wir im Kindergarten, das können wir ja gerade mal spielen, ich frage mal andersrum, sind Sie im Kindergarten gefragt worden, was willst du denn mal werden?
Natürlich.
Ja, was haben Sie geantwortet?
Das kann ich Ihnen gerade gar nicht mehr sagen, das waren viele. Ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall wollte ich berühmt werden. Nehmen wir mal das, genau.
Das ist eine super Geschichte, weil damit versauen Sie mir die Pointe.
Ja.
das ist super. Also, die übliche Antwort ist ja ein Beruf.
Ja.
Ja, so. Und also unterstelle ich jetzt der Berühmtheit auch, dass das was mit, ich nehme an, irgendeine bühnendarstellerische Geschichte mit viel Publikum. Und die Frage, was willst du mal werden, ist eine Seinsfrage. Mhm. Das heißt, deswegen ist berühmt genau die richtige Antwort. Ja, also ich wünschte, ich hätte gesagt, ich will ein anständiger Mensch werden, aber ich weiß nicht, ich glaube, Tischler gesagt oder so. Das heißt, es kommt ja irgendwo her, dass wir auf eine Seinsfrage, ja, mit einem Beruf arbeiten. Mhm. Also das Letzte ist ja, was bist du? Und Antwort kommt wieder Beruf.
Ja, ja.
Und wenn sozusagen die Beruflichkeit keine Notwendigkeit mehr hat. Wir haben Menschen, die in der fünften, teils sechsten Generation in Transferleistungsfamilien leben. Ja, da ist diese Beruflichkeit hat gar keinen Sinn mehr. Mhm. Wenn man das ökonomisch betrachtet, muss man jetzt auch die Frage stellen, wo ist eigentlich der Nutzen? Ja, so, außer dass es Organisationen gibt, die sich um diese Menschen kümmern und dann Geld damit verdienen. Das ist alles ein bisschen fragwürdig. In unserer Organisation ist es so, dass im Verlauf von 10 Jahren 30.000 Kinder und Jugendliche mit uns in Kontakt sind. Und ich will nicht, dass auch nur einer von diesen Menschen auf die Idee kommt, nutzlos zu sein. Das will ich nicht, weil es das Schlimmste überhaupt ist. Und mich treibt das jeden Tag an. Jeden Tag. Ja? Und ich glaube, dass das etwas ist, den Weg zu finden, wie ich das mache. Das ist natürlich auch neben den Maßgaben, die es in der Methodenlehre gibt und so weiter, auch einheitliche, ist es letztlich eine individuelle Frage. Das Entscheidende ist, habe ich diesen Motor? Sie haben einleitend gesagt, das ist ein Spruch, den ich ganz am Anfang, als ich anfing, Professor zu werden, da hingeschrieben habe, es geht darum, die Gegenwart zu gestalten, weil das der einzige Zeitraum ist, in dem ich sozusagen gestalten kann. Und für den muss ich getrieben sein. Und dazu muss ich wissen, warum. Und bei mir ist es momentan zumindest eine Verhinderungsgeschichte, ja, so, zu verhindern, dass auch nur irgendein Mensch auf die Idee kommt, also er, sie sei nutzlos. Das ist es eigentlich.
Sehr schön. Sehr, sehr schöne Abschlussworte. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ich hoffe, dass unser Gespräch vielen Fachkräften im Sozialwesen vielleicht auch den Impuls gibt, um über die letzte Frage nachzudenken, gerade wenn sie sich mal belastet fühlen und das Gefühl haben, das ist alles so schnell und so viel, sich einfach die Frage zu stellen, warum mache ich das Ganze denn? Und ja, ich glaube schon, die Antworten kommen da ganz schnell und dann ändert sich vielleicht auch vieles. Vielen Dank.